Was passiert mit einem Lebenswerk, wenn der Mensch dahinter stirbt? Wie lebt man weiter mit einem Weingut, mit der Verantwortung, mit der Liebe, die bleibt? In dieser Folge spreche ich mit Trainerin Claudia Fröse-Probst. Ihr Mann Christoph starb 2017 an einem Gehirntumor. Und er hat dir nicht nur seine Liebe, sondern auch ein ganzes Weingut, das er mit Leidenschaft aufgebaut hat, hinterlassen. Claudia erzählt, wie es war, ihn zu begleiten bis zum letzten Atemzug. Wie sie Jahre später den Mut fand, selbst Weinbäuerin zu werden. Und warum Genuss, Bewegung und Weinen zusammengehören. Diese Folge ist echt ehrlich, zärtlich, tief, sehr berührend. Und sie zeigt, auch durch wüste Zeiten kann man gehen, Schritt für Schritt. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Liebe Claudia, oh, es ist so schön, dass wir gemeinsam heute sprechen für unseren Podcast Trauerwelle. Über das sehr besondere Thema, eben Trauer, wie immer. Aber du bringst ja auch noch was anderes mit. Und zwar geht's um Wein, Wein trinken, Genuss. Wie passt denn das irgendwie mit der Trauer zusammen? Und da sind wir ganz, ganz gespannt auf deine Geschichte. Aber bevor wir reinstarten, was das eine mit dem anderen zu tun hat, magst du dir gern mal vorstellen selber? Was machst du so? Wer bist du? Wo lebst du? Erzähl uns ein bisschen was.
Sehr gerne. Also, mein Name ist Claudia Fröse-Probst. Ich wohne und lebe und arbeite in Markt Nordheim. Das ist ein kleines 500-Seelendorf im südlichen Steigerwald zwischen Nürnberg und Würzburg gelegen. Das ist Landkreis Neustadt-Eisbad-Windsheim. Und ja, bin jetzt seit 2004 wohne ich hier. Aber seit 2023 bin ich sozusagen Weinbäuerin geworden, habe meinen akademischen Beruf aufgegeben und vollständig in die Weinwelt eingetaucht.
Und man muss erwähnen, das darf man nicht vergessen, du bist Seelensporttrainerin.
Genau, und das auch gleich dann praktisch seit 2024. Und es freut mich, dass das dann wirklich zu mir gleich gekommen ist. Im Anschluss, nachdem ich mich entschieden habe, mich jetzt voll und ganz auf das gute Weinen zu konzentrieren. Ja. Also es ist wirklich für mich ein langer Weg auch gewesen bis dahin. Und ich habe da eben dein Konzept gefunden, sogar im Internet irgendwo, glaube ich, war es. Als ich gerade gesucht habe, so, was gibt es denn zwischen Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung, Leben und Tod, also wirklich auch und Sterben, weil es ist ja meine Lebensgeschichte. Ja. Und wie kann ich das, was ich bisher alles gemacht habe, irgendwie zusammenbringen, integrieren? Und ich habe damals gleich auch so einen Gänsehautmoment bekommen, wo ich das gelesen habe, weil es passt wirklich wunderbar zusammen. Und ich bin ganz dankbar, jetzt auch an der Stelle sein zu können, mit dir zusammen hier zu sprechen über mein Leben, über das, was bisher alles passiert ist und wie sich das zusammengefügt hat. Und ich glaube, auch das Fühlen ist für mich so wichtig jetzt geworden. Und ich für mich spüre einfach, wenn gute Dinge sind, dann spüre ich das einfach. Dann ist es wirklich im ganzen Körper und so ein Gänsehautmoment, ein Kribbeln im Körper.
Und dann so weiß dieses Bauchgefühl, das dann einfach sagt, ja.
Das ist es. Oder da ist was Interessantes. Ja. Da muss ich mehr wissen. Oder das könnte es sein, ja. Und hatte ich wirklich im Leben an ein paar Stellen immer wieder mal. Und ja, bin ganz dankbar, dass ich eben das auch spüren darf. Spüren kann.
Und wie du schon gesagt hast, der Hintergrund ist ja trotzdem sehr tragisch und traurig, weil du hast nicht einfach dir ausgesucht, du übernimmst jetzt ein ganzes Weingut, so mal spontan, sondern da steckt ja wirklich eine Lebensgeschichte dahinter und ein Schicksal einfach. Und das hat mit deinem Mann Christoph zu tun, der ja verstorben ist. Magst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie er so war? Also wie kann man ihn sich vorstellen, wenn du jetzt Christoph hörst, wie beschreibst du ihn?
Christoph war auch ein sehr einfühlsamer Mensch mit einem mit einer klaren Meinung.
Mhm.
Also er hat ein klares Profil gehabt, wo viele Menschen vielleicht angeeckt sind auch. Aber wenn er sich für was entschieden hat, dann hat er das gemacht und seine Freunde konnten sich auf ihn verlassen. Und auch ich hatte mit ihm ja eine besondere Verbindung. Also es ist mein Herzensmensch gewesen, für den ich mich ganz bewusst entschieden habe, obwohl ich Akademikerin war, studiert habe. Aber er war Winzer, er hat die Winzerausbildung gemacht und war eben die Bodenständigkeit für mich, die ich auch gebraucht habe in jeder Hinsicht. Und dennoch war er interessiert für die Dinge, die Zusammenhänge im Leben, auch das ganze Weingut, was er aufgebaut hat vor 30 Jahren, war viel mehr als nur irgendwie ein Betrieb, der eben Wein produzieren möchte, um dann das zu verkaufen, um Geld zu verdienen, sondern er hatte schon die Idee, was Größeres zu gestalten oder was Nachhaltigeres. Also das heißt, die Lebenszusammenhänge oder die Kultur, die ein Weingut oder ein Weinberg bedeutet, das wollte er wirklich pflegen, kultivieren. Und selbst als er gestorben ist, hat er davor gesagt, ich habe mein Lebenswerk vollbracht. Ich habe meine Weinberge gepflanzt. Also es gab eine lange Zeit, wo er natürlich gehadert hat und auch gefragt hat, war das alles umsonst, was wir jetzt die letzten 30 Jahre hier gemacht haben. Aber er hat für sich darin auch seinen Frieden ein bisschen gefunden. Weil wenn man Weinstöcke pflanzt in die Erde, weiß man, das ist eigentlich eine Mehrgenerationengeschichte.
Ja, voll.
Und genauso wie Wälder, das ist ja auch nicht nur eben so ein kurzfristiges Geschäft, was man mal macht, sondern man kultiviert etwas, man schafft Lebensräume für andere Pflanzen, Tiere und kann dadurch natürlich auch was Gutes, ja, nicht nur produzieren, sondern gestalten, machen, also Wein machen. Deswegen nenne ich mich jetzt auch Weinmacherin
Ja, voll.
und nicht Winzer und irgendwie Sommelier und irgendwas Akademisches, wo man einen Titel hat und irgendwas lernt, sondern man tut was mit den Händen und erwirtschaftet was aus dem Boden heraus, was uns die Natur schenkt.
Voll schön.
Und
Und
diese
wie lange hast du,
Zusammenhänge.
so dass man das so einordnen können, wie lange hast du ihn dabei begleitet? Also seid ihr nur 3 Jahre dann zusammen gewesen oder war das eine längere Zeit? Das wissen ja die da draußen auf jeden Fall noch
Ja,
nicht.
also eigentlich sehr lange. Also sogar als er sich entschieden hat, das Weingut überhaupt mal aufzubauen. Sein Vater war eben Kellermeister in einem großen Weinbaubetrieb. Er war gerade in knappe über 20 und hat gesagt, nee, ich will nicht für Fremde schaffen, ich will mein eigenes Ding aufbauen. Und hat praktisch von der grünen Wiese aus, war wirklich Ackerfläche, Land gekauft, Häuser gebaut zum Weinmachen, Weinberge gekauft, gepachtet, neu angelegt. Und da war ich immer mit dabei. Also ich war auch knappe 20, gerade so im Pädagogikstudium und habe sozusagen beim Ausheben hier des Kellers noch sozusagen Soziologie gelernt und habe mir gedacht, oh ja, jetzt buddeln sie halt einen Keller, einen Weinkeller, okay. War mir dessen noch nicht bewusst, was da eigentlich passieren wird. Obwohl, eine Geschichte, das ist auch noch schön, als er das Grundstück gekauft hatte oder seine Eltern damals, sind wir hier rausgefahren und dann hat er mir das gezeigt. An dem Moment kann ich mich auch noch erinnern. Und er ist dann wirklich mit mir, das war Schnee, es war sogar auch Winter, stimmt, es war auch die Zeit, Winterzeit. Und Schnee lag, wir sind rausgegangen und dann hat er mit mir Schneeengel gemacht an der Stelle in den Garten, wo jetzt unser Garten ist. Und das sind die Momente, glaube ich, die mich hier auch halten oder mir Halt geben, so rum. Weil ich natürlich eine ganz, ganz lange Verbindung zu dem Ganzen hier habe. Viel mehr als nur einen Betrieb, den ich übernommen habe, sondern von Anfang an vom ersten Stein oder eben vom ersten Schneeengel aus sozusagen
Ja.
hier diesen Raum auch hatte oder dabei war. Ja, und
Ja, das macht natürlich einen Unterschied, gell? Wenn ihr da wirklich vom ersten Ding, bevor überhaupt was gestanden ist, schon da gestanden bin und dabei war. Und wie du sagst, also voll schön die Geschichte mit den Engeln, mit den Schneeengeln im Winter. Oh, das berührt mich gerade selber wieder voll. Ich glaube, wir müssen schon wieder die Taschentücher zupfen. Immer wieder.
und ich bin dir auch so dankbar, weil das sind ja die Dinge, die ich vielleicht nicht jedem erzähle oder die nicht jeder weiß auch. Und dennoch sind sie so wichtig, diese kleinen Dinge
Total.
eigentlich, die dich halten und die dich stützen. Es ist nicht das Große, die großen Auszeichnungen, die wir hatten oder irgendwas, sondern Eigentlich diese kleinen, feinen Dinge, die eben eine Erinnerung sind und gute Erinnerungen hauptsächlich. Und dann haben wir eben nach und nach das Ganze ausgebaut und natürlich auch hier die Räume ausgebaut, wo ich jetzt auch gerade drin sitze und mit dir spreche und die mir ganz viel Kraft wiedergeben, ja, weil ich wirklich von Anfang an, auch immer wieder mal mit Pausen dazwischen, aber mich dann 2001 war es, da habe ich mein Studium beendet, habe ich mich ganz bewusst entschieden, nee, ich will nach Marktnordheim ziehen und von dort aus kann ich dann auch meine Dienstreisen machen, weil ich war ja als Beraterin dann für betriebliches Gesundheitsmanagement unterwegs und war dann immer nach Feierabend eben hier am Weingut dabei, habe dann unterstützt, habe eher in der Heckenwirtschaft mal bedient, das war auch immer faszinierend, so nebenbei nochmal ganz andere Rolle zu spielen. Auf der einen Seite warst du mit Managern unterwegs und Unternehmern und hast denen was über Gesundheit erzählt und auf der anderen Seite hast du die Wurstplatte rausgetragen und Wein
Ja,
eingeschenkt.
krass.
Also da habe ich schon viel erlebt oder auch ja, eine Verbindung dazu gehabt, aber natürlich nicht in der Form, wie ich es heute habe, dass ich sage, jetzt ich spüre genau das, was er alles tragen musste auch, weil es ist ja eine gewisse Verantwortung und die hatte ich damals natürlich in der Form gar nicht. Also ich habe es mitbekommen, ich habe es über ihn gespürt, wie anstrengend es natürlich auch war, aber andererseits auch wie erfüllend, weil man eben selber was erschaffen, gestalten konnte, bis hin zu selber im Glas trinken konnte, was man vor Jahren gemacht hat. Ja, und das ist einfach genial. Ja.
Voll. Ja, und dann eben habt ihr das die Jahre so gemacht und du hast eben gearbeitet daneben. Und dann ist ja irgendwann auch der Moment gekommen, wo es eine Diagnose gegeben hat beim Christoph. Wie war denn das so? Wann ist das passiert und wie war dann auch die Zeit, bis er schlussendlich gestorben ist?
Also es war, also angefangen hat es eigentlich schon, denke ich, 15, wo wir hier gebaut haben. Wir haben nochmal eben vergrößert, weil alles gut gelaufen ist mit dem Weingut und dachten, jetzt müssen wir hier nochmal einen schönen Verkostungsraum machen und dass wir besser hier vor Ort verkaufen können, nicht bei meinen Schwiegereltern. Und ihm ging es dann schon immer schlechter im Sinne, er hatte Kopfschmerzen. Wir dachten, es kommt wegen dem Stress, wegen den Zahnschmerzen. Er hatte eben auch da Kieferprobleme und Implantat und was für alles Zeug. Und aber ihm war schon bewusst, da ist irgendwas vielleicht. Aber er hatte Angst davor, zum Arzt zu gehen. Also er hat wirklich seine Baustelle erstmal fertig gemacht, hier die Häuser gebaut, noch Lese gemacht. Dann haben wir noch geheiratet. Also es war wirklich als hier der Bau fertig war, haben wir gesagt, jetzt, wenn keiner mehr fragt, können wir endlich heiraten. Haben wir gesagt, wenn keiner mehr fragt, dann machen wir es.
Was war das für ein Jahr? Wann war das, wo ihr?
2015,
Ah,
also
15 Uhr.
Dezember 15. Und ihm ging es da aber leider auch schon sehr, sehr schlecht, selbst an unserer Hochzeitstag, wo wir im kleinen, feinen Rahmen bei uns gefeiert haben, auch bei uns im Wohnzimmer sogar. Und dann im Februar ist er wirklich auch umgefallen, in der Dusche sogar, und konnte nicht mehr aufrecht stehen. Ich sollte eigentlich zur Dienstreise gehen und war dann auch schon ziemlich fertig. Unser Zahnarzt hat damals, dem wir vertraut haben, gleich gesagt, geht bitte in die Uniklinik. Da ist irgendwie, das ist nicht mehr richtig so. Das ist nicht nur Zähne, genau. Und da war dann für mich der Moment, wo man halt wirklich dann wussten, mit CT erstmal, da ist was. Und dieser Moment, wo der Arzt dann wirklich reinkommt, uns mit einem gewissen Blick anschaut, also das spürt man auch. Also das war auch so ein Empfinden, so, oh je, das ist nicht gut. Und uns gezeigt hat, da ist 5 mal 6 Zentimeter ein Tumor im Gehirn, was einerseits brutal natürlich, so okay, das ist es. Andererseits war es für mich irgendwie auch eine Erleichterung, weil ich wusste ja nicht, was los ist. Also man hatte jetzt irgendwie ein klares Bild und er sagte gleich MRT und 2 Tage später ist er operiert worden dann sogar zum Glück. Das heißt, es wurde zu 99,9% entfernt und es ist
Ach,
alles gut
krass.
gelaufen. Aber also die Operation, was ja auch nicht selbstverständlich
Ja,
ist.
voll.
Und dann aber, klar, es war Glioblastom Grad 4, also es heißt Pech gehabt. Auch da wieder die ärztlichen Gespräche waren echt heftig dann danach, wo man
Was
denkt,
bedeutet das für die, die sich da nicht auskennen?
ja, also normalerweise nicht in dem Alter, hieß es damals vor 7 Jahren, ja. Es ist eben nicht, also es wird sich im Gehirn immer weiter ausbreiten. Also
Okay.
die Gehirnmasse, also er ist nicht abgrenzbar, sondern er wird, wenn nur ein kleiner Faden wie bei so einem Pilz, also wie im Wald, die Pilzstruktur, wird sich das dann wieder ausbreiten und kann irgendwo weiter wachsen. Ja? Und dadurch ist er so gefährlich und auch nicht mit Therapien so einfach zu behandeln. Man kann Bestrahlung, Chemotherapie machen, aber dennoch ist halt eine Lebenserwartung begrenzt und es ist klar, er wird nicht mehr. Es wird definitiv drei, wenn er nichts macht, hieß es 3 Monate, so nach dem Motto. Also auch wenn man dann im Internet googelt oder eben, wenn man Glück hat, ein Jahr oder vielleicht ein bisschen länger. Und da ist es dann schon, was macht man natürlich in den Momenten? Und es war klar, ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es nicht mehr so wird wie vorher, definitiv. Ja, und eher, wie lange wird es noch gehen? Ich bin ein Mensch, wo ich sage, ich habe nie gesagt, du wirst dann und dann irgendwie so und so lang wird es sein. Das ging für mich einfach nicht, weil ich hatte ja auch dann mit vielen Ärzten und natürlich aus meinem Beruf heraus mit Therapeuten, Ärzten, Professoren Kontakt. Und das Pendel kann so und so ausschlagen. Natürlich ist es scheiße und es ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr gering, dass das irgendwie noch mal länger gehen kann. Es gibt Einzelfälle, wo es auch mal länger oder vielleicht wirklich sogar zurückgegangen ist oder gar nicht mehr gekommen ist. Aber wir hatten auch da Gespräche und ich habe wirklich alles in Bewegung gesetzt, um irgendwie Wege zu finden. Dennoch musste er ja seinen Weg gehen und ich habe versucht, ihn so gut wie möglich zu begleiten. Und merke, wenn ich schon drüber rede, es war natürlich super anstrengend, weil irgendwie du versuchst, so deine positive Haltung zu bewahren für dich. Gerade so aus der, auch aus meinem Beruf heraus. Ja, ich weiß, es ist wichtig, eben nicht so arg in die Angst zu gehen, nicht so sehr in die Verzweiflung, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass alles noch schneller dann irgendwie in eine andere Richtung geht, als man möchte. Aber ich habe gelernt, dann auch in dem Prozess des Begleitens, jeder geht seinen Weg und was auch ich vielleicht gemacht hätte, wollte er dann nicht oder konnte er nicht so mitgehen, sei es als Mann oder einfach natürlich aufgrund seiner Erfahrung und seines Lebens. Ja, also er wollte schon ganzheitlich eher sein aufgrund seines Naturverständnisses, einfach mit den Weinreben auch und hat dann auch die klassische Chemotherapie und oder Bestrahlung erstmal und Chemo dann auch abgebrochen, weil er sagte, es ist keine Lebensqualität mehr für mich. Ich als Winzer, ich will riechen, schmecken und leben auch. Da hat der eine Arzt ihm gesagt, so, stellen Sie sich nicht so an, ja, da müssen Sie jetzt durch. Und dann sagt er, Entschuldigung, aber ich bin Winzer, ja, es geht nicht, ja, das geht nicht mehr. Und dann haben wir halt alternativ auch oder komplementär sowieso viel gearbeitet. Und haben dann letztendlich ja wirklich bis 2017 im Oktober konnte er eben selber noch kochen und genießen auch. Und wir waren noch im Urlaub. Klar wurde es immer anstrengender mit Wassereinlagerung, was halt dann alles so passiert in den Prozessen, wenn man von heute auf morgen nicht weiß, was passiert. Also man hat immer wieder MRTs dazwischen gehabt zur Kontrolle. Einmal ist es sogar zurückgegangen, da haben wir uns ganz gefreut. Und dann aber ist es wieder sichtbar gewesen. Also auch da waren ganz, ganz viele Gefühle dabei, so an Freude, Aufregung, Trauer. Und damals wäre ich froh gewesen, wenn ich Seelensport gehabt hätte, glaube ich. Weil das ist schon, was der Körper einfach dann mit einem macht. Das
Ja,
ist so
voll.
brutal. Und letztendlich ist man als Partner schon alleine. Ja, du hast deinen Partner, den du stützen und stärken willst in seinem Weg. Und bei mir war es halt noch das Weingut dann. Also ich habe einerseits meinen Job noch ein bisschen versucht, noch parallel zu machen, gleichzeitig sich noch um die Kunden zumindest zu kümmern. Mein Schwiegervater hat dann die Weinberge mit da verantwortet und
Ich wollte gerade
unsere
fragen, wer hat das
Mitarbeiter.
dann übernommen? Also, oder weil, wenn er krank war und vielleicht oh, zwischendurch eben schlecht beieinander, so wie du beschreibst, dann muss ja trotzdem irgendwer ja das andere wieder machen, gell? Weil die Weinreben, das ist ja Natur, das, wenn man das nicht versorgt, dann stirbt das ja auch. Und da wollte ich jetzt eh fragen, also dein Schwiegervater war da noch involviert, habt ihr dann auch Angestellte gehabt, die dann auch noch da mitgearbeitet haben, oder?
Ja, also auch ein Mitarbeiter, der sich ja wirklich gut auskannte, das selbstständig machen konnte, dann, also die waren wirklich, ich bin sehr dankbar, dann wirklich voll dabei und haben auch für Christoph damals das dann wirklich noch mehr wahrscheinlich sich engagiert und gemacht. Und er war ab und zu mal dabei, aber selbst dann, genau im Februar war eben die OP, dann waren so die ersten Therapien und dann die Lese 2016 war es dann, genau, da konnte er auch nicht, er konnte nicht mehr richtig mitmachen, er sollte sich ja auch erholen und wir haben eben die verschiedenen Therapien dann gemacht und aber er war immer dabei und es war natürlich auch sehr hart zu sehen, dass er nicht mehr so konnte, wie er wollte
Ja, schon.
und er hat vieles mit sich selber dann einfach auch ausgemacht, also wir haben jetzt nicht im Detail irgendwie immer darüber geredet, sondern ja, er hat vieles mit sich, er war ganz ruhig und er war es, ja, ich meine, jeder Mensch ist anders und ich habe ihn versucht zu ermuntern, drüber zu reden, aber wenn man nicht kann dann, oder nicht will, dann geht es auch nicht und ich denke, man muss keinen Menschen zwingen zu irgendwas. Also, ja, was ist richtig, was ist falsch, die Begleitung, ja, das ist Raum geben, dabei sein. Und er sagte immer zu mir, wie schaffst du das eigentlich, jetzt hier so noch positiv zu sein? Und habe ich immer gesagt, es fließt durch mich durch, weil ich habe mich selber dann gewundert. Und ja, aber es war wirklich so, eher, ich wusste, ich tue es ja aus dem Herzen heraus und es darf sein. Und ich meine, ich habe eben viele Kontakte auch gehabt, eben über die Gesundheitsförderung, über das Gesundheitsmanagement und bin aber auch letztendlich, glaube ich, intuitiv dann einfach zu manchen Menschen hin und habe viele, viele Dinge auch ausprobiert und uns helfen lassen, in Anführungsstrichen. Manches vielleicht hätte er gar nicht gewollt, aber es war eher alles so, sage ich mal, im alternativen, komplementären Bereich.
Aber wie
Und
war das? Wer hat die in dieser Zeit begleitet? Weil du hast deine ganze Kraft ja auch ihm gewidmet, so deine Aufmerksamkeit und alles, gell? Und ich stelle mir das eben sehr anstrengend ja auch vor, weil wo bleibst du in dieser Zeit? Und wie war das dann? Hast du dir selber dann auch Begleitung geholt, irgendwie Unterstützung oder so?
also ich habe klar über meinen Arbeitgeber war auch so EAP-Programm, Employee Assistance Program, was da war, wo ich einen Psychologen hatte, den ich natürlich dann anrufen konnte und dann einmal wöchentlich oder zweimal wöchentlich auch mal so mein Herz ausschütten konnte. Wobei das war telefonisch, das war jetzt begrenzt. Mit dem hatte ich eher im Nachgang dann auch nochmal richtig Probleme, weil einmal sagten die zu mir, naja, sie reden immer so klar und ihnen geht es doch eigentlich ganz gut. Und ich sage, nur weil ich die Fähigkeit habe, mich gut auszudrücken, ich bin dankbar, dass ich jemanden zum Sprechen habe, heißt es noch lange nicht, dass meine Emotionen innerlich irgendwie so klar sind. Ja? Und das weiß ich noch, da bin ich mal mit einer Psychologin richtig angeeckt. Habe ich dann mal alles rausgelassen und dann die Kanäle geöffnet, weil das ist ja wirklich, wie gehen die Menschen mit dir auch um? Ja?
Ja,
Also
voll.
man lässt sich helfen und dann sagen sie, ach ja, du bist ja so stark. Und dann in dem Moment, wenn oft dann der Begriff kommt, du bist ja so stark, dann habe ich meine Schwäche gefühlt. Und da brauchst du wirklich gute Menschen um dich. Eine Freundin, Frau auch, die Tanztherapie macht, die Renate Kückeis, die hat mich wirklich früher schon in meiner Jugend, in Anführungsstrichen, oder als ich meine ersten VHS-Kurse gab, begleitet. Und bei der war ich dann wirklich in der Zeit auch öfters mal so zur Einzelsitzung und Therapie. Und das war extrem wichtig. Und da habe ich jetzt auch überlegt, da habe ich nämlich auch dann Körperarbeit mit ihr gemacht. Also gerade so über Tanztherapie habe ich dann auch nochmal auf Reha gemacht. Das ist so genial. Deswegen spricht mich auch Seelensport, glaube ich, so an. Weil in diesen Momenten kannst du einfach den Körper, also da spürt man dann wirklich, wie im Körper das alles so richtig verkrampft und angespannt ist.
Voll.
Und zum Beispiel einmal bin ich das war auch kurz bevor er dann gestorben ist, das war einen Monat vorher, wo er schon nicht mehr sich bewegen konnte, wirklich dann in Pflege war bei mir im Wohnzimmer praktisch gelegen und ich durfte dann noch mal wirklich über eine Nacht mal nach München, um da zum Seminar zu ihr zu fahren und Und im Zug schon kamen mir die Tränen. Ich weiß noch, das war auch so krass, weil man ist natürlich so angespannt und so verspannt, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich hier den Raum verlassen habe, praktisch schon fast die Tränen geflossen sind. Davor bist du noch irgendwie gefasst und versuchst natürlich den Raum zu halten auch, ja, das ist auch für ihn. Also es war eher für ihn, habe ich es ja gemacht, dass ich versucht habe, stark zu sein und da zu sein. Und dann liefen gleich die Tränen. Und im Zug weiß ich noch, das war mir auch fast ein bisschen peinlich, aber ich habe mir auch gedacht, mein Gott, naja, so ist das halt. Ich konnte es auch nicht mehr zurückhalten. Also ich
Ja,
saß
voll.
da im Regionalexpress und die Tränen liefen und liefen und liefen, aber ohne zu schluchzen, sondern einfach, sie liefen nur, ja. Und manche haben dann schon so ein bisschen geguckt, aber keiner hat mich angesprochen, ja. Und dann auch wieder ein bisschen ging es wieder und dann kam ich da ins Zimmer zu Renate und ab dem Zeitpunkt wie ein Wasserfall, dann kam alles raus. Also wenn du einen Schutzraum hast, wo du einfach dann es frei sein lassen kannst, dann ist es ganz, ganz wichtig, dem Körper wieder die Entspannung oder die, nicht Entspannung ist es ja nicht, sondern du bist so mega angespannt,
So
dass es
Erleichterung, oh.
wie so ein Ventil
Ja.
rausfließt, ja. Und da habe ich wirklich auch damals gemerkt, dass das ist so, so wichtig, also für mich gewesen dann auch, ja. Und auch mit der Haltung, nicht dieses aufrechte Stehen immer, sondern wirklich gekrümmt und klein, praktisch am Boden zu liegen. Und das ist okay, ja. Also das denke ich, das habe ich auch sogar da natürlich aus diesem Schicksal heraus lernen dürfen vielleicht, ja. Nicht immer hier die aufrechte und Haltung und Ballettposition, ja, dass es funktioniert, sondern wirklich zu sagen, ach, lass alles hängen, kotz es raus, schrei es raus, ja. Und
Das
dann.
erinnert mich gleich an die Übung Herkules beim Seelensport. Einfach mal liegen bleiben, alles Scheiße finden dürfen. Und wenn ich das dann auch darf, dann sammeln sich ja auch die Kräfte wieder. Dann kommt da auch wieder ein Impuls. So, und jetzt wieder aufstehen und dann gehe wieder weiter. Und dann kann ich mal wieder das hinlegen, alles Scheiße finden dürfen. Wie du
Genau.
sagst.
Und ich glaube, das ist es, was wir viel mehr kultivieren müssen, ja.
Ja, voll.
Weil, oder jetzt, ja, auch in der Natur ist es ja auch immer ein Aufrichten und wieder runtergehen. Und es ist bei mir dann auch so, auch die Weinberge, ja. Also es stirbt im Herbst, die Blätter fallen runter und es kommt wieder neu raus. Also immer dieser
Dieser
Wechsel, diese
Zyklus.
Vergänglichkeit,
Ja, voll.
sich der Bewusstsein und auch dem Körper das dann zugestehen. Und natürlich, wenn du in dieser angespannten Situation mit Tod und Trauer bist, das es geht ja nicht an. Also du musst ja da durch. Das
Ja,
ist
voll.
so wie ein Geburtskanal, nur in die andere
Ja.
Richtung, ja. Also, wo man sagt, man will zwar nicht, aber
Es
ja,
geht nur
hilft
nicht.
nichts, ja.
Cool. Und wie war das dann? Also, er ist ja dann im Dezember verstorben. Du hast gesagt, er war am Schluss ja, in Pflege bei dir. Das heißt, du warst dann die ganze Zeit bei ihm. Und auch während er gestorben ist, warst du dann dabei? Oder wie war das?
Es war ganz, ganz wichtig. Also ab Oktober, genau, da war auch Lesezeit noch 2017. Dann war ich mit ihm noch mal einmal im Weinberg sogar. Und dann war es aber ganz schwierig mit dem Laufen. Und dann konnte er eigentlich so 1,5 Monate eigentlich nicht mehr aus der Wohnung. Dann haben wir halt wirklich Schritt für Schritt. Obwohl, ja, eine Situation war auch noch ganz heftig. Er konnte wirklich nicht mehr die Treppe hochlaufen. Also das heißt, wir kamen gerade sogar von der Physiotherapie, haben nochmal da Lymphdrainage und was nicht alles machen lassen. Und er ist dann wirklich auch da gestürzt und konnte nicht mehr, hatte nicht die Kraft. Und wenn du das natürlich miterlebst, das ist ja deutlich, es geht nicht mehr in dem Moment. Ja. Und dann haben wir eben für ihn oben im Wohnzimmer erstmal auf der Couch, also auch Bett gehabt. Und da war es dann aber auch schwierig mit Aufstehen und wieder hinsetzen. Und dann irgendwann konnte er nicht mehr sich aufrichten. Dann kam wirklich der Pflegedienst, nee, erstmal wirklich Pflegestufe beantragen. Das ist ja auch für viele dann immer so der Moment, wann hole ich wirklich Hospiz oder nicht Hospiz nur, sondern als Begleitung, sondern auch Palliativteam dazu. Und da muss ich sagen, bitte nicht zu lang warten für alle, die auch in ähnlicher Situation sind. Die Palliativ-Teams sind so genial einfach. Eher sind sie selber so überfordert oder haben nicht so viel Zeit manchmal und Kapazitäten. Da müsste man viel mehr aufstocken, finde ich, weil das ist so was Wertvolles und gibt den Menschen auch wirklich Lebensqualität. Und Palliativ bedeutet ja nicht, dass man sofort dann morgen sterben muss oder so, sondern dass es einfach in dieser Phase, wo man sonst nicht mehr andere Möglichkeiten hat. Und bevor er jetzt in irgendein Krankenhaus oder irgendwas geht, ist es wichtig, dass er vielleicht zu Hause sein kann, ja. Und es war mir persönlich wichtig. Ich war dann auch krankgeschrieben. Das ging dann alles natürlich nicht mehr. Und das war dann Pflegebett und immer weniger Bewegung. Also Thema Bewegung ist natürlich auch da für mich eine Erfahrung gewesen. Der Körper baut wirklich sukzessive langsam seine Funktionen ab. Es war für mich immer noch die Hoffnung, na, vielleicht kommt es ja wieder. Also ich wollte auch nicht jetzt sagen, okay, andererseits hat man schon gespürt, okay, keine Ahnung, was jetzt kommt, ja, welche Phasen kommen. Und ich hatte auch da viele gute Gesprächsbegleiter bei mir, die mir sagten, irgendwann mal kommt der Punkt, wo die nächste Phase eintritt. Und dann kam, ich hatte auch eine 24-Stunden-Hilfskraft dann für ein paar Wochen da, die mir geholfen hat, ihn wirklich dann zu bewegen, also mit dem Personenlifter und alles Mögliche mit 90 Kilo und 1,90 Meter war es dann schon heftig. Aber wir haben es geschafft und ich war so dankbar für diese Bewegung sogar, die ich ihm noch schenken konnte, ja, auch wenn es mit Hilfsmitteln war, trotzdem eine gewisse Mobilität noch zu haben. Ja, weil das Schlimmste ist, wenn man wirklich komplett ausgeliefert ist und nur noch da liegt, glaube ich, ja. Und da gibt es dann auch doch noch kleine Möglichkeiten oder selbst die Physiotherapeutin, die zum Schluss noch kam, die Füße massiert hat, mobilisiert hat. Ich finde es so wichtig, weil dadurch noch eine gewisse Bewegung ist, auch wenn die Funktionen des Körpers schon immer eingeschränkter sind. Und dann war der Moment, wo wirklich dann auch die Atmung halt immer schlechter wurde und dann sagte schon die 24-Stunden-Frau hier, Claudia, Claudia, Arzt rufen, das geht nicht mehr. Und dann haben wir halt einen Palliativarzt gerufen. Und dann sagte der mir auch, ihr Mann wird heute oder morgen gehen. Und das war natürlich der Moment, wo vor der Haustür einem das so gesagt wird. Der geht mit einem runter und sagt dann jetzt, und dann war für mich so, oh, okay, was passiert jetzt? Und dann fragt man sich in dem Moment, warum hat man sich nicht früher vorbereitet? Keine Ahnung. Ja, obwohl ich glaube, mit einer Frau sogar habe ich mal drüber gesprochen. Doch, doch, es macht Sinn, ab und zu davor schon mal ein bisschen sich reinzufühlen oder zu schauen, welche Prozesse laufen dann ab. Ja. Aber wenn es dann passiert mit dir selber und das ist nicht irgendwie eine Geschichte, nicht ein Buch oder was, das ist einfach nochmal was ganz anderes. Und dann bin ich hoch, habe nochmal eine andere Begleiterin angerufen, die hat gesagt, Claudia, sei ganz ruhig. Er kann dich sowieso hören, sagte sie zu mir, egal in welchem Raum du bist. Also gerade wenn sozusagen da schon der Prozess also das Sterben beginnt einfach oder schon weiter fortgeschritten ist, bleib einfach bei ihm. Und da bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich eben einfach diese Sätze von Menschen gehört habe, die um mich rum waren. Und es war noch dieser Palliativmediziner da, der dann sogar auch seinen Puls gemessen hat und ihm nochmal eine Infusion setzen wollte. Und in dem Moment ist dann Christoph auch wirklich gegangen. Also er hat gesagt, jetzt geht er. Also er hat praktisch gemerkt am Puls, wann es soweit ist. Und ich persönlich glaube wirklich, auch wenn das Bewusstsein nicht mehr da ist, vielleicht entscheidet doch der Mensch am Schluss, wann er gehen will und wann nicht. Ich weiß es nicht. Aber es war für Christoph, er war wirklich so ein starker Mann. Und ja, er wollte es einfach nicht mehr. Er wollte keine Infusion, glaube ich, mehr. Ja, dass er wirklich in dem Moment dann losgelassen hat. Und das Schöne für mich war, ich durfte bei ihm sein und ich habe wirklich auch die eine Hand auf seinem Brustkorb liegen gehabt und die andere Hand unten unter dem Schulterblatt. Also ich war neben ihm gesessen und bin auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das fühlen durfte, ja. Dass ich in dem Moment spüren durfte, okay, diese Atmung, die vielleicht am Anfang dann natürlich heftig ist und von außen betrachtet echt schlimm aussieht oder sich anfühlt, dann ruhig wird oder wenn wirklich der letzte Atemzug gemacht wird, in Frieden eintreten kann, ja. Und das ist da, ja, also ich bin einfach dankbar dafür, dass ich dabei sein durfte, dass er mich dabei sein hat lassen, weil manche sagen ja,
Voll,
gerade wenn
ja,
man sich
voll.
liebt oder so, oder wenn man stark verbunden ist mit Menschen, ist es so, dass die Menschen dann loslassen oder gehen, wenn man nicht da ist.
Ja,
Da
voll.
ich ihn aber irgendwie, da ich bei ihm war und ihm auch sogar innerlich gesagt habe, es ist okay, es ist einfach die nächste Phase und der Körper ist zu schwer, du darfst loslassen, also innerlich praktisch, dann war das gut, es war okay. Ja. Und sogar dann gab es noch einen Moment danach, weil dann kam ja auch Familie hinten und haben dann noch ein bisschen irgendwie auch ihre Sachen gesagt und gemacht. Aber ich war so mit ihm noch immer verbunden, also sehr lange. Und dann sagte der Palliativmediziner, wollen Sie mit Ihrem Mann alleine bleiben? Sollen die anderen mal rausgehen? Und da bin ich auch sehr, sehr froh, dass er das so formuliert hat. Also auch an alle Palliativmediziner, macht es immer, wenn die Menschen zusammen sind, einfach nochmal den Raum auch schenken, mit dem Partner nochmal alleine sein zu dürfen. Und hier nochmal einen Moment der Ruhe zu haben, vielleicht so gar direkt, wenn der Mensch gegangen ist, ist so wichtig einfach für die nächsten Schritte, die man dann gehen muss, um abzuschließen, um wirklich auch den Frieden zu spüren, der dann da ist, wenn jemand gestorben ist. Also das kann ich nur, hört sich das doof an, empfehlen, aber ja, wenn man die
Ja, du
Möglichkeit hat,
kannst, ja, voll, voll. Das
ja,
ist das
also
Wertvollste, was du nur kriegen kannst, gell?
das ist die Chance, einfach in dem Moment dabei zu sein, auch um zu
Ja,
verstehen,
voll.
was passiert eigentlich. Es gibt so viele Theorien und Konzepte, was passiert nach unserem Tod. Und natürlich, ich frage mich auch, was passiert, wenn ich mal sterbe? Wie will ich sterben? Kann ich das wollen oder passiert es einfach? Ja. Und in dem Moment, wo ich dann wirklich mit ihm alleine war und einfach mich mit dem Kopf an ihn gelehnt habe und noch immer meine Position der Hände da hatte. Ich wollte ihn nicht loslassen in dem Moment. Und wirklich auf einmal eine Ruhe, einen Frieden, eine Wärme, eine Weichheit, Licht gespürt habe für mich, in meinem Körper sogar auch. Und wenn ich jetzt auch drüber rede, das hilft mir für viele Dinge, die ich jetzt bewältigen muss. Weil was kann eigentlich passieren? Ja, man kann sterben und okay, dann ist das vorbei, was jetzt gerade ist. Aber es gibt eben sozusagen auch wirklich wieder eine Ruhe und einen Frieden irgendwann. Und ich meditiere sonst eigentlich jetzt nicht so viel. Und es gibt ja Menschen, die da ganz regelmäßig vielleicht solche Erfahrungen machen für sich, wenn sie in einem gewissen Bewusstseinszustand sind. Aber das war für mich mit Christoph zusammen in dem Moment wirklich eine ganz wichtige, bedeutsame Erfahrung oder ein Erlebnis, was, wenn ich versuche, mir das wieder vorzustellen und in mich reinzufühlen, brauche ich eigentlich nicht mehr, um manche Durststrecken eben jetzt auch wieder zu überstehen oder überleben.
Ja,
Ja.
voll, voll. Ach,
Und
schön. Ja, oh Gott, ich bin schon voll fertig. Ja, schon sicher 2 Liter weggeheult, während ich dir zugekocht habe. Also richtig berührend, richtig schön. Und es ist echt so schön zum Hören, ja, dass es einfach die Möglichkeit gibt, dabei zu sein und so schön diese Nähe dann zum Spüren.
und gleichzeitig tut es natürlich unheimlich weh, ja? Wobei es hat davor mehr geschmerzt, als er nicht mehr laufen konnte
Ja.
und wirklich sich gequält hat. Also ich glaube, das ist auch der Moment bei uns gewesen, weil er doch ein langer Leidensweg davor war, mit der Diagnose, mit den Momenten, wo er nicht mehr konnte, nicht mehr laufen konnte und wirklich der Körper dann nach und nach einfach seine Funktionen auch eingestellt hat, ja. Auch immer mehr Wasser in den Körper kam und
Ja, voll.
von daher dann wirklich dieser Pol einfach, dass man sagt, und jetzt ist Frieden, jetzt ist Ruhe, ja. Gleichzeitig natürlich irgendwann der Punkt, oh, jetzt bin ich alleine, ja. Scheiße, was passiert jetzt, ja? Und da hatte ich dann eigentlich viele Menschen um mich. Also ich hatte auch so eine WhatsApp-Gruppe, die ich immer informiert habe seit dem Krankenhaus, seit 2016, immer über aktuellen Stand, weil es hätte ja immer passieren können, alles, also
Ja, voll.
jeden Tag. Und Da waren einige Menschen dabei, da bin ich auch super dankbar, die wirklich an meiner Seite standen. Also die kamen auch, als er gestorben war und haben sich dann von ihm verabschiedet. Wir haben dann nochmal Pizza gemacht und gemeinsam angestoßen, haben das wirklich auch richtig intuitiv einfach zelebriert und haben wirklich gesagt, okay, jetzt, es hätte ihm gefallen, ja. Und er lag, ich habe auch wirklich die Leute eingeladen, auch aus dem Dorf. Wer möchte, kann sich verabschieden, also über diese WhatsApp-Gruppe. Und das war auch, ich weiß nicht, intuitiv. Vielleicht bin ich eben so ein Mensch, ich will dann Gestalten teilhaben lassen. Auch. Andererseits, im Nachhinein merke ich, ich muss aufpassen, ich war wie ein offenes Buch. Also für mich, wo ist mein geschützter Raum auch wieder? Und viele sagten, wie kannst du das nur? Eigentlich müssten wir dich trösten, jetzt tröstest du uns und so. Ist halt mein Weg, ist meine Art, vielleicht auch wirklich durch die Gesundheitsförderung, was ich meine Gesundheitskonzepte, Strategien und so, Lebenssichten, die ich habe, dass das vielleicht dadurch möglich war und fühlte mich natürlich dadurch auch dann wieder ein bisschen getragen von den Menschen, die um mich rum waren. Und dann eben auch am nächsten Tag nochmal Verabschiedung und nochmal mit richtiger kleiner Zeremonie dann im Raum praktisch, wo er gegangen ist. Auch über Nacht blieb er ja da. Und dann auch wieder der Moment, wenn er dann halt vorbereitet wird, es waren Freunde da, die ihn runtergetragen haben, sogar dann eben von der Wohnung. Das ist auch in den Raum, sogar in unsere Arbeitsräume, wo er dann aufgebahrt worden ist, um ihn dann wieder eben zum Friedhof zu fahren, wo auch Leute mich durchs Dorf begleitet haben. Also wirklich, das sind so die Momente, wo ich im Nachhinein jetzt denke, boah, Wahnsinn, irgendwie, irgendwie klar, viel oft passiert sowas ja nebenbei. Wenn Menschen im Krankenhaus versterben, kriegt man das alles gar nicht mit. Dann ist ein kurzer Moment und bei mir waren es eigentlich, sage ich mal, 3 Tage locker, ja. Wo noch der Bestatter sogar bei uns dann unten war, ihm die Haare gekämmt hat und ich sagte, stopp, stopp, so sah er nie aus, das geht nicht. Also das war so, ich durfte dabei sein, ich durfte wirklich mitgestalten auch, oder was heißt gestalten? Nein, ihn so sein lassen, wie er ist. Ja, das war mir wichtig. Und dann hatten wir wirklich im Friedhof eben auch, ist so ein kleiner Raum, Kühlraum ist ja ein kleines Dorf, wo er aufgebahrt war. Und dann haben wir auch mit Freunden sogar Wache geschoben, also gemacht, ja, dass Leute sich auch dort nochmal von ihm verabschieden können. Es war Dezember, es war kalt, es war nicht schön vom Wetter her. Aber da bin ich auch sehr dankbar für die Freunde, die dann wirklich gesagt haben, nee, wir sind da. Und es hat ihnen auch geholfen, sich zu verabschieden, zu sehen, wie der Prozess eben dann vonstatten geht. Ja, dass der Mensch zwar noch so irgendwie ist, aber man merkt ja ab einem gewissen Punkt wirklich, das Leben ist dann weg in der Form, wie es war. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass wir das wirklich so erleben durften mit ihm dann, ja. Dass
Wie
das.
war das dann, also dieser ganze Abschiedsprozess, da ist man ja eben sehr eingebettet, die Freunde sind da, die Familie ist da. Und dann ist es aber irgendwann ja Macht, wahrscheinlich dieses Rituelle, und dann kommt ja oft dann so eine Leere oder diese Fragen, und jetzt? Jetzt sitzt sie da ganz allein, und was ist jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Und was mache ich jetzt? Und bleibe jetzt im Krankenstand oder gehe wieder zurück auf die Arbeit? Das wäre nichts gewesen, oder? Wie war das dann bei dir da? Also so diese Zeit danach, diese ersten Monate.
Erstmal wieder zu sich selber kommen. Also das ist schon, weil du so, also ich war so stark mit ihm verbunden, ich habe ihn noch immer gespürt. Ich war dann 3 Monate später auch auf Reha. Und bei der ersten Fußzonenreflexmassage habe ich ihn gespürt. Also das war auch, also da habe ich gemerkt, es ist eine wahnsinnige Verbindung noch da. Also zu ihm und wie schaffe ich wieder zu mir zu kommen, ja? Also es gab nur ein Wir, es gab noch kein Ich mehr für mich. Oder viele haben dann auch gleich gesagt, ja, dein Weingut oder so. Und ich so, nee, es ist seins. Also da war im Kopf auch noch ganz anders oder unsers höchstens. Aber ich habe mich da auch gar nicht irgendwie so identifizieren wollen. Und das hat wirklich lange gedauert, bis ich das Ich wieder formulieren konnte und brauchte dann wirklich auch wirklich auch Therapie. Natürlich habe ich dann eben Psychotherapie sowieso gehabt, also in Begleitung und regelmäßig. Und dann war ich eben auf Reha, mal sogar nach 3 Monate, wo die Therapeuten gesagt haben, was, Sie sind schon da nach 3 Monaten, da brauchen wir eigentlich viel länger erstmal, bis Sie dann dahin. Und dann wollte ich tiefenpsychologisch gleich arbeiten. Wollen Sie das wirklich? Ja, ich will da durch, ich will da rein, ich will das fühlen. Ich bin mir bewusst gewesen, es ist auch ein großes Risiko. Also rein aus der Gesundheitsförderung weiß man, traumatische oder so kritische Lebensereignisse sind natürlich stark verhaftet, dass man selber auch körperlich oder irgendwie auch krank werden kann. Und ich habe es am ganzen Körper auch ganz deutlich gespürt durch diese Verspannung und die Anspannung, die man hatte. Mir hat alles wehgetan, die Gelenke haben geschmerzt. Aber
Ja,
ich
und man muss ja auch sagen, es war ja
das.
nicht der eine Tag, wo er gestorben ist, sondern einfach diese Jahre davor, die ja einfach schon so mit viel Kraftaufwand verbunden waren, gell? Wo einfach auch ganz viel passiert ist bei dir, in deinem Körper. Und das darf man ja auch
Definitiv.
nicht vergessen, so.
Ja, und das wurde mir schon immer auch auf Reha und so dann gespiegelt. Nur man nimmt sich selber nicht wahr. Also das ist schon, wo ich ganz ehrlich sagen muss, man ist in einem anderen Film. Ja, also man ist komplett in einer anderen Wahrnehmung und zwar schon fokussiert irgendwie, aber ich glaube, das ist auch das Problem, wie Menschen dann mit einem umgehen. Ich habe dann sogar ein halbes Jahr auch so ein Abschiedsfest gefeiert, aber da war ich auch noch, also auch da war ich sehr klar nach außen hin, aber es tat noch weh oder ja genau, es tat sogar sehr weh. Also es sind ja diese Phasen immer wieder, wo man dann wirklich sagt, jetzt kommen die Tränen, jetzt kommen diese Verzweiflung, wie geht's weiter? Klar hatte ich erstmal meine Mitarbeiter noch da. Wobei das auch ganz interessant ist, systemisch betrachtet verändert sich ja dann was. Und natürlich, bis ich jetzt meine Rolle hier hatte als Weingutsinhaberin, haben auch viele Prozesse erstmal stattgefunden, einerseits in mir, aber auch bei den anderen, weil viele haben auch den Blick und sagen, ja, wir wollen, dass es so bleibt. Und ja, aber ich musste mich ja auch finden und da gab es dann schon viele Irritationen. Wo ich nur motivieren kann, da wirklich genau drauf zu schauen. Und es gibt ja so die Ansätze, verändere wirklich nochmal alles und es schüttelt ja alles durcheinander. Du kannst es nicht festhalten, du kannst nicht bei dem bleiben. Und mir war klar, erstmal möchte ich, dass es irgendwie weitergeht. Ja. Andererseits wollte ich schon auch wieder ein bisschen zu mir selber zurückkommen und es war ein langer Prozess und wie gesagt, hat jetzt auch eben die 7 Jahre gebraucht. Für mich war das immer das Bild so auch der zellulären Erinnerung. Das heißt, auch alle 7 Jahre verändert sich die Haut und vielleicht hat es das einfach gebraucht, ja. Und ich zum Glück konnte ich auch die Zeit oder hatte ich die Zeit, durfte ich sie mir nehmen. Im Sinne auch, ich war
Ja.
erst mal krank geschrieben,
Genau, das wollte ich fragen. War okay, du warst krank geschrieben.
weil es wirklich körperlich auch nicht mehr ging, ja. Dann war wieder Eingliederung, wo ich dann versucht habe, wie weit kann ich wieder arbeiten, weil am Weingut, klar, haben viele Leute für mich außenrum alles gemacht, aber irgendwie meine Rolle zu finden in dem Ganzen, wie übernehme ich das, wie gestalten wir das, war wirklich auch sehr komplex und auch mit Irritationen verbunden. Und ich habe dann auch noch mal so diese Nebenerwerbswinzer-Ausbildung gemacht und hatte dann wieder Weinmentoren, die mir geholfen haben und haben mich wirklich eher auch da gestützt. Also auch da herzlichen Dank. Ich sag, Claudia, also du kannst reden und es passt doch. Und andere Winzer, die können nicht verkaufen, weil sie einfach vielleicht nicht wissen, wie sie es dann machen sollen. Und es ist so gut und die Weinberge sind so toll. Und also ich war fast schon am Aufgeben und die haben mich dann wirklich immer wieder so gestützt und gestärkt und waren auch ganzheitlich so dabei und haben gesagt, was Christoph da aufgebaut hat, war so toll und es wäre schade drum, wenn du was aufgibst in deiner Schwäche. Also entscheide dich gerne dagegen, wenn es dir aber gut geht, ja. Also und es war jetzt auch, ich habe viele Weinberge abgegeben, wirklich wieder eben die wir gepachtet haben, zurückgegeben. Aber eben nicht alle, die wichtigsten habe ich praktisch behalten dann. Und diesen Prozess, was lasse ich los, was nicht, da stecke ich immer noch drin. Also das ist auch nach 7 Jahren jetzt schon klarer, aber ich habe schon noch ein paar Baustellen, die ich auch noch weiter beackern muss, ja.
Und Jan, auf deiner Website gelesen, da steht eben, der Spirit of Probst lebt weiter. Hast du jetzt das Gefühl, dass es so Also, dass der Spirit von ihm, von Christoph, auch so spürbar ist, dieses Lebenswerk? Oder gibt es da noch etwas, wo du sagst, ach, das ist ihm geil gerecht oder so, es könnte doch besser sein? Oder bist du mittlerweile auch zufrieden mit dem, was du da gerade so geschaffen hast? Wie ist so vom Gefühl?
Ja, Christoph sagte zu mir, mach dein Ding. Er hat nicht zu mir gesagt, mach das Weingut weiter oder lass den Spirit fließen. Das sind sozusagen meine Worte. Und
Aber er hat schon zu dir gesagt, mach
mach.
dein Ding. Also so, mach so, wie du magst, auf deine Art und Weise.
Genau,
Bin fein damit und vertrau dir.
also da bin ich ihm auch unendlich dankbar dafür. Weil das war für mich schwierig am Anfang. Was ist denn mein Ding? Und da hatte ich zum Beispiel ja dieses Rausch und Risiko auch schon ein Thema. Also Rausch und Risiko pädagogische Begleiterin bin ich ja und habe da auch eine Masterarbeit drüber geschrieben gehabt, was er auch ganz toll fand, wo er sagt, eben Alkoholkonsum geht es ja um den Genuss und nicht eben um noch mehr, gib ihm und noch ein Glas mehr, sondern das fand er schon sehr gut und hat gesagt, mach doch, aber für mich war es einfach zu viel. Ich konnte es damals eben nicht umsetzen. Ich hatte schon ein paar Vorträge und war mal hier und da unterwegs mit dem Thema, aber hatte nicht die Zeit und Energie, mich damit weiter in die Öffentlichkeit zu begeben. Und jetzt habe ich das Gefühl, passt es gerade. Sogar mit der Trauer, weil Trauer ist ja auch ein Risiko und
Ja,
auch
voll.
Leben, Tod ist ein großes genau Risiko und Gefahrenfeld. Ja, wie weit gehe ich? Und genau, und das Weinthema ist ja eben Weinen rauslassen, aber eben auch Wein nicht nutzen jetzt als Substanz, um irgendwie das Weinen zu verhindern ja, also die Bewältigungsstrategie sozusagen darf es nicht sein, sondern das sage ich zu meinen Kunden auch immer, bitte trinkt nicht, wenn ihr traurig seid und alleine seid, ja? Ganz gefährlich, also, sondern Wein soll eben Genussmittel sein und soll wirklich eher dazu beitragen, vielleicht mal etwas lockerer zu werden und wirklich das genießen zu können. Und dann merkt man schon, dann fließt es auch manchmal mehr, aber eben nicht als Kompensation für andere Dinge, die nicht gut sind. Ja.
Voll.
Und das fand ihr auch gut und deswegen bin ich da happy jetzt, dass ich das irgendwie inzwischen auch so formulieren kann. Also damals hatte ich schon im Gefühl, auch ich will es machen, aber wusste auch noch nicht genau wie. Und jetzt über Seelensport passt es für mich auch gut, weil erstmal sollen die Leute für sich spüren körperlich, wo sind sie? Und dann den Wein sozusagen genießen, ja. Das ist für mich sozusagen eigentlich die Vorstufe und die ganz wichtig ist, weil sonst können sie ja irgendwas trinken. Die sollen wirklich fühlen und spüren, tut es ihnen gut. Egal was, welches Genussmittel es ist oder welche Musik sie hören, was auch immer. Ja.
Ja, spannend. Und du hast dir eben 2023 dann entschieden, das voll und ganz zu machen. Das heißt, du hast ja dann deinen Job aufgeben, also gekündigt und bist dann voll als Winzerin jetzt
Genau.
mittlerweile dabei. Und wie hat sich der Schritt dann so angefühlt? Also wo du so richtig, boah, jetzt bin ich da und
Also
das
mir
ist
ging es.
jetzt.
Und mir ging es davor wirklich auch körperlich überhaupt nicht gut, ja. Also da wirklich so diese Anspannung und dieses Zerrissensein mit der Trauer und auch wie mit Trauer umgegangen wird, wo ich selber gespürt habe, da komme ich nicht weiter. Und auch wie Kollegen und genauso so ein Unternehmen mit Trauer umgeht, ja. Habe ich erleben dürfen und habe gemerkt, irgendwie das passt wirklich nicht mehr. Und wo ist die Grenze? Und ja, dann haben wir eben einen Auflösungsvertrag gemacht. Und ja, weil sonst, glaube ich, wäre ich unter Umständen wirklich vielleicht sogar auch wirklich noch kränker geworden dann. Und habe wirklich in dem Moment auch gemerkt, wo ich gesagt habe, ich entscheide mich jetzt wirklich auch und möchte eben das Unternehmen verlassen, dass es dann für mich ein bisschen leichter wurde. Natürlich andererseits auch wieder anstrengender, weil ich bin jetzt im Freiflug, also ich habe jetzt nicht mehr mein regelmäßiges Einkommen und die Sicherheit und den doppelten Boden, sondern darf jetzt fliegen, ja. Und gleichzeitig geht es mir körperlich immer noch nicht richtig gut manchmal. Also ich muss wirklich sehr gut aufpassen. Und auch da, Kathi, vielen, vielen Dank, dass es dich gibt, weil es war im November, wo ich praktisch dann raus bin, und im Januar oder dann eben Anfang des Jahres, im 24, habe ich ja dann Seelensport gefunden. Und wirklich ab dem Zeitpunkt, muss ich sagen, gibt es wirklich dann so einfach nur, dass es das gibt. Und auch wenn ich sogar, muss ich gestehen, manchmal nicht ganz regelmäßig mache, aber einfach das Bewusstsein und zu sehen, ich behüte und beschütze mich und sage
Ja,
Stopp
voll.
zu den Dingen, ja, die mir nicht gut tun. Oder auch der Kontakt mit euch und dir, dass es sein darf, dass das nicht unnormal ist, dass man den Gefühlen Raum geben darf, dass jedes Gefühl sein darf. In der Theorie weiß man das, aber erst wenn du mit Menschen zusammen bist, die das auch fühlen und aussprechen und öffentlich machen, geht's dir besser. Davor kannst du noch Pillen schlucken und Therapien machen, es wird nicht funktionieren. Ich glaube, es wird die nächste Symptomatik kommen und diese psychosomatischen Geschichten, das ist ein Fass ohne Boden, ja. Wenn wir nicht schaffen, wirklich in den Kontakt von Mensch zu Mensch zu kommen. Ich glaube, das ist also für mich persönlich der einzige Weg, der dann wirklich auch nachhaltiger ist. Alles andere bringt wieder neue Themen mit sich oder neue Probleme.
Voll, voll. Also nochmal von mir auch so mein größten Respekt, dieser Mut, da loszuspringen, bedeutet schon echt, ja, also bringt ganz viel Stärke um mit sich, was du da in dir trägst. Und dann auch, also deine Art ist ja immer wieder, oh, ich bin immer wieder happy, dich als Trainerin zu haben. Und du bereicherst ja die ganze Seelensportfamilie von Grund auf immer wieder. Und hast ja auch schon andere Trainerinnen getroffen. Das finde ich auch immer so schön. Also richtig toll, dass, ja, dass sich das dann doch so gut ergänzt, gell? Wo man gar nicht auf, also ich hätte ja dann nie dran gedacht, so in die Richtung, aber bin ganz begeistert von dem, was du da als kreiert hast bis jetzt. Und du sagst ja auch, eben, Seelensport ist dann aufgetaucht, Internet, was auch immer, und du hast ja dann gespürt, dein Bauchgefühl, das hast du ganz am Anfang gesagt, hat irgendwie dann gesagt, hey, das passt und das würde sich vielleicht ergänzen und jetzt steht da schon ganz viel Konzept dahinter und Ideen und so weiter. Und du hast ja dann auch selber gesagt, okay, jetzt mache ich für mich, aber auch nochmal das Winterkraftprogramm, das ist ja so unser Online-Programm. Wie war das dann für die, vor allem in dieser Zeit, wo ja dann auch der Todestag von Christoph reingefallen ist, durch den Dezember, Januar, diese Zeit dann zum Gehen nochmal mit den Übungen, mit dieser Gruppe und so weiter. Wie war da so das, was du erlebt hast?
Ganz wichtig, gerade weil ich mir bewusst war, es sind jetzt 7 Jahre, beziehungsweise war es sogar eben der Todestag und 2 Tage später der Hochzeitstag dann, ja. Also, wo es mir sehr gut tat, einerseits natürlich so nochmal das Seelensportkonzept auch nochmal als Betroffene besser kennenzulernen, weil davor war ja so meine Intuition durch das, was ich vorher gemacht habe mit Bewegung und Tanz und Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung mehr auf der Theorieebene, mal zu erleben und gleichzeitig eben mit den Frauen, es glaube ich, waren ja 50 Frauen dabei, die auch ihre Männer verloren haben. Und es war schon sehr, sehr beeindruckend irgendwie, wie groß eigentlich das Feld ist, ja, was es Menschen gibt, die sonst vielleicht hinter verschlossenen Türen irgendwie für sich das ausmachen und da einen Raum haben. Und wenn es nur eine WhatsApp-Gruppe ist, ja, einfach mitzulesen, was gerade jemand fühlt, was er spürt, was er durchmacht. Und das geht ja bis jetzt sozusagen. Du gibst ja auch den Raum, dann später noch im Kontakt zu sein. Und auch wenn man jetzt nicht selber was schreibt und du liest es einfach nur, was andere erleben gerade im Moment oder durchmachen und wie man sich gegenseitig stützt, das ist sehr, sehr wertvoll in der Zeit. Und übungsmäßig, also auch da wieder mit den ganzen Live-Geschichten, Austausch-Dingen, hat es für mich total Sinn gemacht. Und um sich jetzt gerade bei mir, weil ich ja immer so viel um die Ohren habe, immer wieder mal zu fokussieren, zu sagen, stopp jetzt. Weil da gebe ich zu, da ja, bin ich einfach manchmal zu vielfältig unterwegs, dass ich mir das auch immer wieder mal gönnen muss und darf. Und ja, das hat wirklich richtig Sinn gemacht. Und die einzelnen Übungen natürlich dann auch nochmal kennengelernt, jetzt nicht nur als Trainerin, wo wir die Ausbildung gemacht haben, wo es für mich schon super spannend war, auch nicht nur in der Theorie, sondern mal eben in der Praxis, das mit euch zu erleben, mit den anderen Trainerinnen im Austausch zu sein. Ein Beispiel, also auch jetzt zum Beispiel, ich hatte ja in meiner Prüfung ja wirklich so den Widder, du erinnerst dich, wo ich gedacht habe, oh, scheiß Übung, wie Aggression und, oh nee, bin ich ja nicht, aber es hat dann so Spaß gemacht und ja, manchmal gibt es so von außen einen kleinen Push, dass man wirklich da auch in eine neue Emotion reinkommt und dadurch wieder Kraft gewinnt. Also nicht immer nur so den bequemen, komfortablen Weg gehen, sondern mal einfach mal was anderes auszuprobieren. Das macht absolut Sinn.
Schön, na, das freut mich voll. Ja, und jetzt vielleicht nochmal so zu dem, was du jetzt gerade oder nur planst, so, das ist ja echt einiges, was du da bietest. Und was ich total spannend selber gefunden habe, war Seelensport in der marokkanischen Wüste. Und man dachte, wow, ich bin dabei, wann geht's los? So ungefähr. Das klingt ja erstmal ungewöhnlich so und denkt mal, hä, wie kommt man auf das? Warum gerade die Wüste? Und du bietest da ja zum Beispiel auch einen Workshop an, der heißt Durch Wüste Zeiten. Und was sind Wüste Zeiten für die in diesem Begriff? Und wie kann man sie auch überleben oder verwandeln? Was hast du da so für Ideen oder Impulse?
Also ich habe 2019 die marokkanische Wüste zum ersten Mal kennengelernt und war seitdem doch einige Male schon dort, um einfach die Wüste jetzt mal als Naturraum zu erleben und zu spüren, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, das Leben ist okay. Also es tut so gut. Für mich jetzt auch gerade, wo ich sonst meine Weinberge habe, die mir über den Kopf wachsen, mal Ruhe, Frieden auch in der Natur zu bekommen, zu sehen, das Leben geht seinen Lauf und diese Momente auch achtsam dann wahrzunehmen. Und das ist es, was ich auch brauche für mich, für mein Leben. Ich sage einerseits mein Weingut, aber ohne die Wüste würde ich wahrscheinlich das Weingut auch nicht schaffen im Moment. Also ich gucke, dass ich zweimal im Jahr einfach mindestens dort bin. Und habe dann jetzt immer mehr Leute gehabt, die gesagt haben, ach Claudia, nimm mich mit, die Bilder sind so schön und es hört sich ja so toll an. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich sage, ja, wer Lust hat, kann gerne mit mir reisen. Und jetzt durch Seelensport macht es natürlich noch mehr Sinn, dann zu sagen, oh, mach mal auch Seelensportübungen in der Wüste, nicht nur im Weinberg bei mir, sondern wirklich jetzt kein Yoga oder was man halt sonst so in der Wüste vielleicht macht, irgendein Retreat, sondern einfach nur einfach sein, ja. Einfach sein und vielleicht mit einzelnen Übungen nochmal sich spüren, sich fühlen, gucken, welche Gefühle wollen erstmal raus und welche Gefühle können auch positiv gestärkt werden. Wenn du dann wirklich da den Sonnenuntergang hast und den Mondaufgang und wirklich füllen machst, also wirklich in dein Herz
Boah.
das aufnimmst, ja.
Ja, voll. Das.
Dich erst öffnest und dann wirklich diese ganze Weite der Wüste und die Strahlen mit in dein Herz packst, merkst du, ich krieg selber gleich wieder Gänsehaut, weil es tut gut und es schafft einem ja auch eine neue Perspektive in unserer Konsumkultur. Hier ist alles so überladen und noch mehr und dann musst du das machen und jenes machen. Und wenn du das kaufst, dann geht es dir besonders gut. Nee, du brauchst nichts eigentlich. Du brauchst dich und du brauchst dein Gefühl und dein Gefühl in dir, also dich selber zu spüren. Dann ist außenrum eigentlich alles egal. Und gerade das zeigt uns ja auch so die alte Berberkultur sogar. Die Menschen, die wirklich in der Wüste gelebt haben, schon seit Jahrtausenden und sich da als freie Menschen sogar benennen, ja, und sagen, ja, sei mit dir. Und das zu erleben, tut einfach unheimlich gut.
Das klingt einfach so spannend. Vor allem, ich habe ja eh schon mal gesagt, für mich hat ja Marokko einen ganz besonderen Stellenwert, weil ja mein Uropa aus Marokko kommt. Und ich habe ihn nie kennengelernt. So. Und das war durch die Kriegszeit da 1946 stationiert, eben über die Franzosen und so weiter. Und ja, dann meine Uroma geschwängert. So, und irgendwie diese Vergangenheit, also wir tragen einfach ja, aus Marokko, irgendwas in uns. Und ich war noch nie dort und meine Mama mittlerweile schon. Also die hat da schon ein bisschen erforscht und so, aber ich habe gesagt, irgendwie hätte ich mal richtig Lust, eben dahin zu fahren und das, ja, auch so auf das Erforschen, was noch in mir ist, was da vielleicht wieder rauskommt. Also definitiv, sobald mein Sohn ein bisschen älter ist und ich mal eine Woche einfach so für mich weg kann, bin ich dabei und komme definitiv mit dir mit, Claudia. Und du bist
Super.
dann mein Tourguide.
Und die Wüstenzeiten lassen sich ja auch übertragen, also auch gefühlsmäßig, ja. Also die Gefühle, die letztendlich vielleicht hier verdorren, ja, weil man sie nicht pflegt, weil wenn das Wasser fehlt, was ist dann da, ja,
Stimmt.
bei uns? Oder genauso auch andererseits, die Wüstenpflanzen sind faszinierend. Manchmal denkt man, es ist tot und auf einmal kommt Regen und alles blüht
Stimmt.
wieder und geht wieder auf. Also
Krass.
die Frage ist schon, die Natur macht es schon, das sagte mein Mann damals auch immer. Lass die Natur machen. Die Frage ist, wie weit wollen wir immer irgendwas kontrollieren und irgendwas machen, anstatt zu sagen, es ist, wie es ist, ja? Und was können wir am besten daraus machen? Oder jetzt auch Weinberge, muss ich die gießen, ja? Oder lasse ich die wachsen und dann gehen sie tiefer runter? Oder muss wirklich irgendwann mal mich entscheiden, andere Pflanzen anzubauen, die eben die Trockenheit aushalten? Also ich finde es sehr, sehr heilsam, in der Wüste sich zu überlegen, ja, es gibt trotzdem Leben in der Wüste. Es ist nicht so, dass man immer dann Angst haben muss, sondern gucken muss einfach, wie gehe ich damit um, ja, mit diesen ambivalenten jetzt Dingen im Leben, nicht nur den Gefühlen, sondern es gibt immer Wege. Und es ist auch, wenn du über die Sanddünen fährst oder läufst, auf einmal kommt wieder was ganz Neues und es geht weiter. Du denkst, es geht nicht weiter, aber Schritt für Schritt und du kommst trotzdem an.
Ach, total schön. Gänsehaut. Und gibt es denn irgendeine Vision, wo du sagst, dahin soll die Reise gehen mit eben Probst Wein jetzt und all den Dingen, Konzepten, die da dranhängen? Wo soll deine Reise weiter hingehen?
Also letztendlich lade ich alle Menschen ein, die eben bewusst wahrnehmen und fühlen wollen, die das Leben spüren wollen. Also das ist meine Reise. Ich möchte jetzt nicht irgendwie noch mehr Flaschen verkaufen und noch größer werden und irgendwas, sondern die richtigen Menschen dürfen zu mir kommen, die es interessiert, einfach tiefer zu spüren oder zu verstehen, wie Leben funktioniert. Und da komme ich für mich jetzt auch wieder besser mit meiner ganzen Biografie und meiner ganzen Leben dann zurecht. Weil es macht für mich ja keinen Sinn, ein Weingut aufrechtzuerhalten von Christoph, weil er ist ja auch wirklich nicht mehr in der Form da. Und wie er sagte, mach dein Ding, bedeutet für mich jetzt, wie kann ich das eben zusammenbringen? Und eher bin ich ja eben so ein Ort für Begegnung, für Austausch. Habe jetzt seit Oktober sogar bin ich bei Holiday for Help. Also man kann bei mir Urlaub machen und dafür im Weinberg helfen, das miterleben oder mit mir Seelensport machen dann auch. Also die Workshops, die ich jetzt anbiete oder eben die Reisen im Weinberg oder in die Wüste sind jetzt so Formate, die ich gerne so auch als zweites oder drittes Standbein für mich neben dem Weingut aufbauen möchte. Weil alleine, gerade in meiner Betriebsgröße, ist es schon sehr grenzwertig. Wenn die Natur nicht mitspielt und jetzt ich irgendwie drei Aus oder ein Jahr Ausfall hätte mit Frost und Hagel, dann könnte ich in Anführungsstrichen auch das Weingut zusperren, weil dafür bin ich zu klein und noch nicht lang und noch nicht alt genug. Also weil der Betrieb ja erst 30 Jahre alt ist und jetzt keine riesengroße Historie hat mit vielen Rücklagen, sondern man hat wirklich alles erwirtschaftet, was da war. Und ja, also mir geht es eher mehr um die Räume, die ich jetzt hier zur Verfügung stellen kann. Mit Wein, ohne Wein, vor dem Wein trinken hauptsächlich auch dann in der Bewegung, in der Begegnung. Und da freue ich mich auf neue Menschen, die sowas interessiert und die mit mir diese Schritte dann gehen möchten.
Voll schön. Ich habe noch eine Frage, oder noch zwei eigentlich. Die erste Frage: Wenn dein Leben heute ein Wein wäre, was stünde auf dem Etikett?
Wenn mein Leben Wein wäre.
Wie würde der wohl heißen?
Ich meine, Thema Etikett jetzt wieder aus Weinperspektive ist ja mal relativ. also eher wär ein Bild drauf oder so. Also es würde nichts in
Bild drauf.
Worten stehen. Und ich meine, Worte schaffen Realitäten, begrenzen aber auch letztendlich das, was man wieder wahrnimmt oder schaffen irgendwelche Bilder in einem, die dann sagen, oh, das finde ich gut oder finde ich nicht gut. Sondern ich möchte eher sagen, mein Leben ist so vielfältig, ja, genau, mit so vielen Facetten, dass ich eher ein Bild skizzieren möchte mit verschiedensten Farben, ja, genau, weil ich wirklich eher mein Regenbogen dann abbilden mit allen Farbschattierungen und sagen, das ist Leben. Also ich kenne sozusagen die hellen wie die dunklen Töne, die sich vielleicht auch im Wein wiederfinden, je nachdem, wie ich da reinschmecke, ja, mit welchem Hintergrund ich da drauf schaue. Und ja, weil ich finde es wirklich kritisch, wenn Menschen zu rational an die Dinge jetzt rangehen, weil ich es ja auch selber von mir, von meinem Business von früher kenne. Man begrenzt sich und selbst jedes Thema ums Leben- und Todthema, immer wenn Worte da sind, begrenzen sie ein. Ja,
Aber es
weil.
ist eine total schöne Vorstellung, wenn ich mir das Ganze vorstelle, ein Bild, wo so ganz viele Farben einfach alles möglich ist.
Genau, also wirklich so ich sage es auch manchmal bei meinem Wein so, ich möchte alle Farben des Geschmacksregenbogens abbilden, ja. Und Geschmack im Sinne auch von Lebensphasen, von Gefühlen, ja, die da sind. Weil erst dann lebt man. Also wenn wir leben, dann leben wir. Das war immer so der Satz. Und sich nicht begrenzen lassen durch eine Farbe, sondern schauen, wie fühle ich mich, wie geht's mir, was ist heute meine Farbe, was ist morgen meine Farbe, ja? Und das ist es ja auch beim Weintrinken. Nicht jeden Tag schmeckt der gleiche Wein, sondern es kommt wirklich hauptsächlich aufs Gefühl drauf an und den Kontext, in dem wir uns
Voll.
befinden.
Das ist
Und
schön, ja. Voll. Sehr inspirierend. Da werde ich sicher halt noch drüber nachdenken. Und meine letzte Frage an die: Deine Lieblingsübung beim Seelensport, welche ist es und warum?
es gibt sogar mehrere, würde ich inzwischen sagen. eine Lieblingsübung aus Winterkraft, vielleicht erstmal, wo ich den Schwan kennengelernt habe.
Ja.
Den fand ich sehr, sehr für mich persönlich so beeindruckend, als ich den gemacht habe. Da habe ich auch wirklich richtig, kamen die Tränen raus, so von dem kleinen Küken, das dann zum
Ja.
Schwan wird, weil
Der
früher.
passt doch wirklich zu dir. So richtig.
Also das tat so gut, so von dieser, auch der Haltung von ihr, dem kleinen Küken hin zum großen Schwan.
Richtig.
Und witzig ist, dass wirklich in meiner Kindheit auch meine Mutter manchmal zu sagen, ja, die Claudia, dass ich immer nicht so ein hübsches Kind gewesen sei oder was. Und, ja, irgendwann werde ich zum Schwan, habe ich, glaube ich, damals schon gesagt. Also
Sehr charmant.
eine Vergangenheit noch mit dabei und sonst natürlich das Füllen. Fühlen und Füllen hatte ich auch in meiner sogar in meiner Abschlussprüfung, wo wir gemacht haben, hatte ich das sogar gezogen zufällig.
Voll.
Und dieses ins Herz reinnehmen, das ist ja auch so mein Bild, was ich dann habe von Seelensport. Das finde ich einfach schon sehr, sehr bewegend und sehr wichtig für mich.
Schön. Ach, ja, und so war, wow, was für ein berührendes Gespräch. Also, wie gesagt, mir sind echt die Tränen. Schon mal mein Knödel, Taschentuch ist voll gesaugt. Also, es war wirklich sehr berührend, sehr inspirierend. Danke für die vielen Impulse, für deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, alle da draußen, die gerade zuhören, werden viel für sich mitnehmen können. Und natürlich werden wir auch deinen Link zu deiner Website, aber auch das Profil von Seelensport nochmal alles verlinken in den Shownotes. Also wer da irgendwie Interesse hat, auch mal Wein zu trinken oder weinen und zu trinken oder so. Genüsslich natürlich oder in die Wüste zu reisen, unbedingt mal bei der Claudia vorbeischauen. Dann sage ich, danke Claudia für das tolle Gespräch.
Ich danke dir von Herzen.
Schön. Dann sagen wir gemeinsam noch Tschüss da draußen, bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.